SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der 1957 in Mautern in der Steiermark geborene Walter Grond gehört zu den wichtigsten Publizisten und Literaturorganisatoren Österreichs. 12 Romane hat er bislang veröffentlicht, Novellen, Essays und Sachbücher. Er ist Herausgeber literarischer Zeitschriften und künstlerischer Leiter der Europäischen Literaturtage in der Wachau. Walter Grond aber ist vor allem ein großer Stilist und das konnte man zuletzt in seinem Roman Drei Lieben bewundern, in dem der Schriftsteller über 3 Generationen hinweg Liebesgeschichten erzählt, die von großen gesellschaftlichen Brüchen und Umbrüchen geprägt sind. Grond hat ein gutes Gespür für das Politische im Privaten, für Ängste in gesellschaftlich unruhigen Zeiten. Sein neuer Roman im Innsbrucker Heimann Verlag heißt Sommer ohne Abschied und ich freue mich, mit dem Autor nun über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Herr Grond.
Schönen guten Tag, Herr Otte.
Der Roman, Herr Grond, beginnt zunächst damit, wie der Ich-Erzähler namens Alex den Unternehmer Roland Fischer beschreibt, der in der österreichischen Provinz eine ziemlich erfolgreiche Firma leitet, die Lichtkomponenten bis nach Südostasien und den arabischen Raum verkauft. Stellen Sie uns doch diesen Mann einmal vor. Was ist das für ein Charakter, Herr Grond?
Ja, die ganze Geschichte geht zurück auf eine Meldung in der österreichischen Presse. Ein Journalist aus Wien wurde auf Facebook auf ungehörige Weise von einem jungen Mann fast mit dem Leben bedroht und hat ihn daraufhin aufgesucht und dann einen Mann in einer kleineren Stadt in Österreich kennengelernt, dem es eigentlich sehr gut geht und der ein Globalisierungsgewinner ist, der in all seinen Ansichten eigentlich wie ein moderner Mensch wirkt und sich selbst nicht erklären konnte, warum er denn solche plötzlichen Wutausbrüche gegen einen linksliberalen Journalisten hat. Das hat mich sehr bewegt, weil ich glaube, dass ich nicht wenige solcher Menschen kenne und das wollte ich eigentlich. Und dann habe ich mir versucht, so einen jungen Mann auszudenken und nannte ihn Roland Fischer. Er ist jemand, der innovativ ist, der sehr technikaffin ist, der sich mit unserer Welt, in der wir leben, sehr intensiv auseinandersetzt, auch bereist ist. Er profitiert davon, dass es einen großen globalen Markt gibt. Er beschäftigt sich sehr mit den Kulturen der Länder, in die er reist. Und doch ist er eben ein Landkind geblieben in einer Kleinstadt in Österreich. Und das zerreißt ihn in einer gewissen Weise.
Roland Fischer ist verheiratet mit Therese. Und der Erzähler nimmt an, diese Frau sei so etwas wie eine ideale Partnerin für den umtriebigen Roland, den Sie gerade beschrieben haben. Wie kommt er denn da drauf?
Weil sie eine ähnliche Ambivalenz hat wie Roland Fischer. Sie ist sehr einem traditionellen Frauenbild und auch Familienbild sehr geneigt, das alles zu erfüllen. Und doch ist sie eine Frau, die sich emanzipieren will, die sich selbst verwirklichen will. Und die in dieser, eben wie er, auch in dieser Ambivalenz von Modernität und Rückwärtsgewandtheit steht.
Um etwas einzutauchen in die Geschichte, ohne allzu viel zu verraten, müssen wir uns endlich mit dem Ich-Erzähler beschäftigen, der mit Frauen und Kindern auch in jene österreichische Provinz gezogen ist. Dieses Gefälle von Stadt und Land war und ist ja ein wichtiges Thema. Man könnte vielleicht sogar sagen, seit Jahrzehnten das große Thema in der österreichischen Literatur. Unlängst habe ich den neuen Roman von Doris Knecht gelesen und da ging es auch zunächst um das Verhältnis der Metropole Wien zum provinziellen Umland. Wie nimmt denn jetzt in Ihrem Buch der Ich-Erzähler diese Kleinstadt war, in die er gezogen ist?
Ja, zunächst ist es ja so, dass ich einen Erzähler wollte, den ich der ganzen Geschichte auch ausliefere. Das war mir wichtig. Also, dass es da keinen Erzähler gibt, der in seiner Selbstgerechtigkeit überbleibt, sondern der genauso akribisch untersucht wird wie die Menschen, die er beschreibt. Und da kam ich eben auf diesen Journalisten, der aus Gründen, die ja viele Menschen dazu bewegen, aufs Land geht, weil er Ruhe haben will, weil er für seine Kinder ein wilderes, schöneres Leben wünscht. Und der, ehe er noch über Roland Fischer, über seinen Protagonisten zu sprechen kommt, der etwas getan hat, was den Erzähler irgendwie aufregt und was er nicht fassen kann, locke ich ihn so quasi selbst in einer gewissen Weise in diese Falle des Nachdenkens über Stadt und Land, indem ich ihn darüber reden lasse, wie es ihm dort geht. Und ich glaube, dass das eine der zentralen Punkte dieser Geschichte ist, dass ich schon ein ziemlich genaues Bild davon habe, was urbanes Leben ist und was dieses Gefühl ist, auf dem Land zurückgeblieben zu sein. Also irgendwie etwas, was wir ja in ganz Europa jetzt in vielen politischen Bewegungen auch gespiegelt sehen, irgendwie der Verlierer dieser ganzen Globalisierung zu sein. Aber der das beobachtet, der das beschreibt, fand ich, der gehört auch vor Gericht. Dem muss man auch auf die Finger schauen, aus welcher Perspektive er denn denkt.
Wie reagieren denn die Einheimischen auf den Zuzügler aus der Stadt?
Sie reagieren zunächst mal sehr verhalten bis eher feindselig. Ich glaube, das ist schon ein realer Zug. Österreich ist ja da insofern ein besonderes Modell für etwas, was in ganz Europa passiert, indem wir eben eine eigentlich zu große Hauptstadt haben, die ein Überbleibsel ist aus einem viel größeren Reich. Und in diese 2 Millionen in der Metropole Wien stehen eben 6 Millionen auf dem Land entgegen oder in kleineren Städten. Und deswegen kann man das, weil Sie das erwähnt haben, auch an diesem Modell Österreich besonders genau beschreiben. Dieses unglaubliche Misstrauen, auch das Gefühl, dass man der Verlierer ist, wenn man auf dem Land lebt. Und dieses Misstrauen gegenüber den Großstädtern, den Wienern, das gibt es ja tatsächlich sehr verbreitet.
Tatsächlich freunden sich dann die beiden Männer Roland und Alex an. Sie treffen sich regelmäßig im Café bzw. Gasthaus. Sie veranstalten, wie es heißt, Herrenabende, was ihre Frauen durchaus beargwöhnen. Warum und auf welche Weise interessieren sich die beiden füreinander?
Ich glaube, einer der ganz großen Unterschiede zwischen Großstadt und Land oder Kleinstadt besteht ja darin, dass ich erzähle es anhand dieser beiden Männer, der Journalist war in Wien gewohnt, in seiner kleinteiligen Journalistenwelt zu leben, im Wiener Café. Das waren die Menschen, die so denken wie er. Und in der Kleinstadt ist die Auswahl nicht so groß. Also man begegnet auf einer sehr emotionalen Ebene oft Menschen freundschaftlich, mit denen man im Denken und in seiner Weltsicht überhaupt nicht kann. Und auch da wieder diese Ambivalenz ist etwas sehr Typisches für das Leben draußen auf dem Land.
Und jetzt kommt es zu einem ungeheuren Verdacht, dass nämlich dieser Unternehmer Roland ein Sympathisant der identitären Bewegung sei, also der Rechtsextremen. Wie verändert das die Männerfreundschaft?
Naja, zunächst mal ist ja das zeitlich so hineingesetzt, dass ein Jahr nach 2016, also ein Jahr nach den Ereignissen über die Balkanroute und über Ungarn, so viele Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten auch nach Österreich gekommen sind. Große Stimmung war auf den Bahnhöfen von Wien, große Hilfsbereitschaft einerseits der städtischen Bevölkerung und eben dieses wachsende große Misstrauen gegenüber Menschen auf dem Land, die eigentlich überhaupt nicht konfrontiert waren mit Flüchtlingen und Migranten. Und in dieser Situation merkt der Erzähler, dass sich Roland Fischer, sein Freund, verändert. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Sache, dass jemand, der sehr bedacht war auf oldschool, traditionelle Höflichkeitsformeln, der Aufmerksamkeit, wenn man miteinander ist, der taucht plötzlich immer mehr in seinem Smartphone unter und bewegt sich da offenkundig in sozialen Medien. Das ist das, was er zunächst bemerkt und aufgrund von Äußerungen, die er zuerst gar nicht wahrnimmt, weil das ja emotional alles überdeckt ist durch Freundschaft, dünkt ihn, dass dieser Freund Roland Fischer sich mit rechtsextremen Ideen auseinanderzusetzen und zu befreunden beginnt.
Wenn ich eingangs gesagt habe, dass Sie ein gutes Gespür für die politischen Verwerfungen einer Gesellschaft haben, dann müssen wir natürlich auch, um jetzt nicht allzu viel vom Roman zu erzählen, auf die gegenwärtigen Verwerfungen in Wien bzw. Österreich eingehen. Was dachten Sie denn, als Sie das inzwischen legendäre Ibiza-Video vom damaligen Vizekanzler Strache sahen?
Zunächst, wie es sehr vielen gegangen ist, eine große Erleichterung, dass da eine gesellschaftliche Tendenz zumindest abgebremst wurde durch dieses Video. Dieser Versuch der Konservativen in Österreich, also der ÖVP, all das irgendwie im Zaum zu halten, indem man sie mit in die Regierung nimmt, das haben wir ja schon vor 15 Jahren einmal erlebt, das ist ja immer mehr daneben gegangen. Und es gab ja fast keine Woche mehr, wo man entsetzliche Nachrichten über etwas, was man ständig als Ausrutscher verkaufen wollte, was aber sehr systemimmanent ist, glaube ich, für diese Partei, passiert ist, von Ratengedichten bis anderen antisemitischen Grausigkeiten. Also das war zunächst mal eine große Befreiung, finde ich. Und das ist auch etwas, was erst wirken wird. Das glaube ich, man sieht ja jetzt an der Wahl, dass die FPÖ gar nicht so viel verloren hat. Aber ich glaube, dass sich insgesamt in dieser Parteienlandschaft etwas verschieben wird, weil diese Dinge auch länger brauchen als eine Woche.
Auf welche Weise, glauben Sie denn, wird der Skandal rund um das Video die österreichische Gesellschaft dann tatsächlich verändern? Sie haben nämlich gerade eben auch gesagt, dass bei der Europawahl die Zahlen jetzt, jedenfalls gab es keinen Einbruch, die Zahlen für die FPÖ nicht besonders dramatisch waren.
Ja, ich glaube zunächst mal, es gibt zwei Dinge. Das eine ist dieses sich einlassen auf Menschen, die einfach Dinge vertreten, die unvertretbar sind, also die wirklich rechtsradikal sind, die wirklich bis zur Holocaust-Verleugnung gehen. Ich glaube, dass das schon auf Dauer jetzt wieder ein Stück weit mehr tabuisiert werden wird. Das ist, glaube ich, das wirklich Positive. Und das andere ist, das ist halt so meine Sicht, die ich schon länger auch mit vielen besprechen ist, dass man ja sehen muss, dass es nicht nur einfach zufällig eine rechte Regierung gegeben hat, sondern dass sie widerspiegelt, was sehr viele Menschen in diesem Land empfinden. Und da bin ich wieder bei meiner Hauptfigur. Auch wenn es ihnen gut geht, haben sie das Gefühl, sie sind abgehängt oder sie werden zunehmend abgehängt in dieser Welt. Das können sie den Bogen spannen bis zu den Gelbwesten und das analysieren. Aber es gibt eine Problematik bis zu Trump. Und warum hat man nicht Hillary Clinton gewählt? Ja, es gibt dieses sehr bedauerliche Phänomen, dass die Sozialdemokratie zunehmend ihre eigene Geschäftsgrundlage verliert. Und das ist wirklich ein Problem, finde ich, weil es kaum also eine politische Alternative in einem größeren Maßstab mehr gibt. Und diese Geschäftsgrundlage wird die Sozialdemokratie einfach wieder finden müssen. Sie wird dafür stehen müssen, nicht den besseren Kapitalismus zu vertreten, sondern eine andere Form, eine dritte Form von Gesellschaft.
Nun kann ich mir kaum vorstellen, dass Ihr Unternehmer Roland Fischer jetzt ein glühender Anhänger der Sozialdemokratie werden wird. Aber warum fühlt sich gerade so ein erfolgreicher Mann abgehängt? Ich verstehe es immer noch nicht. Erklären Sie mir das.
Weil er aus einer Welt kommt, die in unseren ja schon sehr linksliberalen, urbanen Weltbild keine Erzählung mehr sein darf. Das ist das Problem, glaube ich, ja. Also, dass all die Geschichten, die er gehört hat von seinen Eltern und die Lebensform, die er dort hat, die stimmt nicht überein mit der Dynamik, in der er gleichzeitig innerhalb seiner Arbeit steht. Und das ist einfach, wir leben, glaube ich, in einer wirklich zunehmend gespaltenen Gesellschaft, in der nicht nur diese Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, sondern auch immer weniger Übersetzung zwischen den Gewinnern und Verlierern passiert. Also man kann sich's eigentlich nicht mehr mitteilen. Und ich bin beim Schreiben dieser Geschichte auch draufgekommen, dass es wirklich fast nicht mehr mitteilbar ist, was zwischen den beiden passiert, sondern dass es so verschiedene Schichten gibt. Und wir leben ja in einer Welt, in der inzwischen auch die Menschen auf dem Land sehr informiert sind. Also das hat sich ja sehr verändert. Ich habe die Hälfte meines Lebens auf dem Land gelebt, immer wieder, und lebe auch jetzt da und dort auf dem Land und in Wien. Und das ist nicht so, dass sie abgehängt sind, was die Informationen betrifft, aber die Art und Weise, wie sie empfinden, das Tempo, das sie in sich haben, ja, und die Geschichten, die sie in der Tradition des Landlebens hören, die brechen völlig auseinander gegenüber dem, was in einer so dermaßen inzwischen auch dynamischen Stadt wie Wien zum Beispiel passiert.
Walter Grund war das über seinen Roman Sommer ohne Abschied, der im Heimon Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Grund.
Ich danke auch sehr.